Wir wollen heute Abend mit dem Thema fortsetzen, mit dem wir gestern begonnen hatten. Das war das Römer Kapitel 9. Wir hatten gestern die ersten 18 Verse betrachtet. Wir wollen heute hier weiterfahren. Es geht um die Frage der Verwerfung Israels und der Erwählung der Heiden. Gott hat das Israel, das den Herrn Jesus verworfen hat, verworfen, jedenfalls zum Teil. Wenn auch nicht ganz, aber so doch, also zum Teil verworfen. Und es ging dann um die Frage, darf Gott das tun? Darf Gott einfach den Heiden barmherzig sein? Und wir hatten in Vers 15 gelesen, dass Gott zu Mose sagte, ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein werde. Und ich werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen werde. Du Mensch hast mir gar nichts vorzuschreiben, wenn ich jemanden barmherzig bin. Es ist also nicht die Sache des Wollenden noch des Laufenden, sondern des barmherzig seienden Gottes. Denn die Schrift sagt zu Pharao, eben hierzu stellte ich dich auf oder ließ ich dich am Leben, auf dass ich meine Kraft an dir erzeigte und damit mein Name weithin kundgetan werde auf der ganzen Erde. Also hier haben wir gestern noch gesagt, Gott hat den Pharao verhärtet, weil er sich erbarmt hat über die Völker ringsum. Und er hätte eigentlich den Pharao töten können, aber er hat sich entschieden, Pharao leben zu lassen. Nachdem der Pharao sich selber 6-mal verhärtet hat, hat Gott ihn verhärtet und Gott hat dem Mose gesagt, jetzt zeige ich dir, was ich machen werde, wie ich jetzt meinen Namen groß machen werde. Und dieser Name Gottes wurde dann groß unter allen Völkern, die gehört haben, wie Gott die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Mit starkem Arm, mit ausgestrecktem Arm, mit großer Kraft. Also mal so weit. Und dann haben wir gelesen in Vers 18, dann ist er also barmherzig gegen wen er will und er verhärtet wen er will. Also Gott hat das Recht, barmherzig zu sein gegen die Heiden, wenn er das möchte. Und Gott hat auch das Recht, ein ungläubiges Israel zu verhärten, wenn er das möchte. Gott handelt nicht willkürlich, wie das manchmal hineingelesen wird in diesen Text, als ob Gott sagen würde, ach, ich tue wahllos einige Menschen, über die werde ich handle wahllos und willkürlich, über einige Menschen werde ich mich erbarmen und über andere Menschen werde ich mich nicht erbarmen. So steht es nicht im Text, gar nicht. Und vor allem der Zusammenhang zeigt, dass es hier um die heilsgeschichtliche Verwerfung des Gottesvolkes Israel geht, jedenfalls dieses Teils, der den Messias verworfen hat, und um die Annahme der Völker, dass Gott die aus den Heiden angenommen hat, die sich zu dem Messias bekehren. Und daraufhin, in Vers 19, du wirst daraufhin zu mir sagen, warum tadelt er dann noch? Denn wer hat seinem Vorhaben widerstanden? Jetzt könnte also jemand einwenden und sagen, aha, also wenn Gott sowieso tut, was er will, dann kann der Mensch ja gar nichts dagegen machen. Oder wenn Gott mit dem Menschen tut, was er will, dann kann er aber auch den Menschen nicht schuldig sprechen. Dann ist ja nicht der Mensch verantwortlich, sondern Gott ist verantwortlich. Und darauf antwortet der Apostel Paulus, indem er die Größe Gottes darstellt. Und er sagt, so, wer bist du, Mensch, dass du Gott widersprichst, dass du Gott entgegnest? Du bist ein kleiner Mensch und er ist der große Gott. Vers 20, wird etwa das Geformte zu dem Formenden sagen, warum machtest du mich so? Oder hat der Töpfer nicht Vollmacht, über den Ton aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Gott ist der Schöpfer und er hat Macht, zu formen, wie er will. Und hier kommt ein Beispiel über den Ton. Er sagt, da ist ein Töpfer und da ist ein Ton. Gott ist der Töpfer und die Israeliten sind der Ton. Ich möchte hier eine Parallelstelle lesen, damit wir das Bild verstehen, das der Apostel Paulus verwendet hat. Die Parallelstelle ist in Jeremia 18. Vielleicht könnten wir das aufschlagen, damit wir dieses Bild besser verstehen. Jeremia 18, Vers 3. Gott, der Töpfer und Israel, der Ton. Da heißt es, Jeremia 18, Vers 3, ich ging in das Haus des Töpfers hinab, sagt Jeremia, und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Und das Töpfergefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers zu tun richtig ist. Und das Wort Jahwes geschah zu mir folgendermaßen. Vermag ich euch nicht zu tun wie dieser Töpfer, Haus Israel? Das ist der Ausspruch des Herrn. Siehe, so wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen und abzubrechen und zu zerstören, kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, um es zu bauen und zu pflanzen, tut es aber, was böse ist in meinen Augen, so dass es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen gesagt hatte. Also hier haben wir ein sehr wichtiges Bild, auf das Paulus auch natürlich anspielt, das er verwendet. Paulus sagt jetzt hier, Gott sagt zu Jeremia, schau, ich bin der Töpfer und Israel ist der Ton. Und wenn ich zu einem Volk, zum Beispiel zu den Heiden, sage, dass ich ein Königreich zerstören werde und abbrechen, aber die bekehren sich, dann kann ich sagen, aha, dann ändere ich meinen Plan. Und wenn ich zu einem anderen Volk, zum Beispiel über das Volk Israel, sage, ich werde es aufbauen und ich werde es pflanzen, aber wenn dieses andere Volk, das Volk Israel zum Beispiel, wenn dieses Volk Israel zum Beispiel tut, was böse ist in meinen Augen, Vers 10, so dass es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich zu tun ihm gesagt hatte. Das heißt, Gott kann dem Volk Israel, wenn er ihnen vorher gesagt hat, ich werde euch aufbauen, dann kann er gleichzeitig sagen, aber wenn ihr nicht gehorcht, dann kann ich euch wieder auf die Seite tun. Das ist wie der Töpfer. Da ist der Töpfer, der hat einen Ton, und der Ton ist Israel. Und er hat vor, ein gutes Gefäß zu machen, oder? Der bemüht sich. Aber dieser Ton, der ist ein widerstrebender Ton, ja? Der will dem Töpfer nicht gehorchen. Und wenn der Ton dem Töpfer nicht gehorchen will, was kann der Töpfer tun? Da kann der Töpfer sagen, mir reicht's. Dieser Ton, der will einfach nicht. Weg damit. Ich nehme einen anderen Ton. Die Israeliten sind der Ton. Und die Israeliten wollten nicht so werden, wie Gott wollte. Darf dann Gott sie auf die Seite stellen? Hat Gott die Erlaubnis, er ist der Töpfer, darf er einen Ton wegwerfen oder verwerfen, jedenfalls eine Zeit lang oder überhaupt ganz? Darf er das tun, wenn die Israeliten widerstreben und einfach nicht gelingen wollen? Natürlich. Manche Ausleger haben gesagt, ja, aber der Ton, der kann doch gar nichts tun. Doch, der Ton kann schon was tun. Im Jeremia haben wir gelesen, wenn Israel der Ton ist und Israel nicht gehorchen will, dann ist das ein widerstrebender, ungehorsamer Ton. Ja? Das ist halt so, wenn die Menschen der Ton sind, die Menschen, die haben einen eigenen Willen, ja, die können sich wehren. Und wir sprechen ja auch so, übrigens sprechen wir auch so in unserer Sprache, ja, wenn wir etwas machen und es will uns nicht gelingen, dann sagen wir, das Material passt nicht, das will nicht. Ja, das Holz, du mal willst was schnitzen, gell, und du willst, und dann ist da irgendein Ast dazwischen und du kommst da nicht hin, wo du hinschnitzen willst, und dann sagst du, ach, der will nicht, das Holz will nicht, oder? Das passt nicht, das will einfach nicht. Ja. In dem Sinne ist das Bild gebraucht. Also gehen wir zurück zu Römer 9. Vers 21. Hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Wenn das Gefäß nicht gelingen will, darf es wegtun und darf ein neues Gefäß machen oder darf den ganzen Ton nochmal zusammenwerfen und nochmal mit Wasser mischen und nochmal kneten und nochmal neu beginnen und ein anderes Gefäß machen. Ja, das ist gemeint. Also, wenn Israel missraten ist und sich von Gott abgewandt hat, indem es den Messias verwirft, dann ist es doch Gottes gutes Recht, dass er sich jetzt zu den Heidenvölkern wendet. Wenn du den Messias ablehnst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn Gott dich verwirft und die Heiden erwählt, sagt Paulus zu dem Juden. Damals hast du dich ja auch nicht beschwert beim goldenen Kalb, als der Herr so gnädig war. Und damals, als der Herr den Jakob ausgewählt hat, oder den Jakob erwählt hat, das Volk Jakobs erwählt hat, da hast du dich auch nicht gewehrt. Und jetzt brauchst du dich nicht beschweren, wenn der Herr jetzt die Heidenvölker erwählt. Also, was hier gezeigt werden soll, ist, dass Gott sehr wohl ein Recht hat, sich zu den Heiden zu wenden. Es wäre also töricht, wenn der Ton dem Töpfer etwas vorschreiben wollte. Das gibt's nicht. Und dann heißt es in Vers 22, wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zornes, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug, was dann? Dieses was dann muss man sich ergänzen, oder? Wenn Gott, da er seinen Zorn erzeigen wollte, die Gefäße, die fürs Verderben fertig waren oder zugerüstet waren, ertrug, was dann? Was willst du dann sagen? Was hat Gott mit den Gefäßen des Zorns gemacht? Da waren Gefäße des Zorns. Die hießen Israeliten. Was hat Gott mit den Israeliten gemacht? Der hat sie getragen und er war geduldig. Und sie waren wieder unwiderspenstig. Und was hat Gott gemacht? Er hat sie weiterhin getragen und war weiterhin geduldig. Und sie waren wieder widerspenstig. Und das hat er lange Zeit getan. Diese Gefäße, die für das Verderben zubereitet waren oder fertig waren, die hat er getragen und getragen und getragen. Und irgendwann hätte er doch das Recht, diese Gefäße ganz auf die Seite zu setzen. Also hier steht nur dieser erste Teil des Satzes. Wenn aber Gott, der seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns getragen hat, die fürs Verderben fertig geworden waren, was dann? Das griechische Wort für fertig geworden oder zugerüstet, hergerichtet, heißt reif gemacht, bereitet, also die Gefäße des Zorns waren reif. Jetzt liest mancher in den Text hinein, dass Gott die Gefäße des Zorns zum Zorn bereitet hat. Steht das da? Steht da, dass Gott es war, der die Gefäße des Zorns zu Gefäßen des Zorns machte? Schauen wir in den Text. Was sagt der Text? Wie steht es bei Luther? Aber selbst Luther sagt nicht, dass Gott sie zum Verderben bestimmt hat. Steht nicht da. Sie waren zum Verderben bestimmt. Allerdings, das bestimmt ist viel zu stark. Er müsste schreiben, die fürs Verderben reif waren. Dann wäre es richtig. Wie sagt es bei Schlachter? Wer ist bei Schlachter? Hat jemand Schlachter? Zugerüstet, gerichtet. Ja, das ist schon besser. Zum Verderben zugerichtet. Da muss nämlich irgendjemand die zurichten. Jetzt ist die Frage, wer hat sie denn zugerichtet zum Verderben? Wer hat den Pharao zum Verderben zugerichtet? Wer hat den Pharao zum Verderben zugerichtet? Bitte? Der Pharao hat den Pharao zugerichtet, genau. Der Pharao hat durch sein Handeln sich reif gemacht fürs Verderben. Er hat sich fertig gemacht fürs Verderben. Und die Israeliten, als die Gefäße des Zorns, haben durch ihr langes Widerstreben sich fertig gemacht fürs Verderben. Nicht Gott hat sie fertig gemacht. Nein, Gott wollte sie retten. Gott wollte ihnen das Heil geben. Gott wollte ihnen den Messias bringen. Der kam dann auch. Und was haben sie gemacht? Die haben den Messias verworfen. Und jetzt sind sie Gefäße des Verderbens geworden. Gefäße des Zornes sind sie geworden, die fürs Verderben fertig waren oder reif zugerichtet waren. Also, wer ist dann also verantwortlich? Ja, die Israeliten sind verantwortlich. Die Gefäße sind verantwortlich dafür, dass Gott sich von ihnen abgewandt hat. Also durch ihren Unglauben in Bezug auf den Messias haben sie sich fürs Verderben zugerichtet. Also bitte nicht Gott etwas in die Schuhe schieben, was der Text nicht sagt. Der Zusammenhang macht klar, dass diese Gefäße, die Gott so lange getragen hat, die hat nicht Gott zuerst in Geduld getragen, damit er sie dann zum Verderben bestimmt. Nein, er hat sie so lange getragen, um sie zu retten. Aber sie haben sich fürs Verderben zugerichtet. Das heißt ja nur passiv, sie waren fürs Verderben fertig gemacht. Ja, das übrigens, dass Paulus so denkt, das steht ja, Paulus widerspricht sich nicht. Paulus hat ja im Kapitel 2 hat er geschrieben, Gott wird einem jeden vergelten nach seinen Werken. Genau das ist es ja. Gott vergilt den Israeliten nach ihren Werken. Sie selbst haben sich so gemacht. Gott hat sie getragen, er hat sie nicht gleich verderben lassen, bis er schlussendlich mit Gericht eingreift. Im Jahre 70 nach Christus kam ein schreckliches Gericht über das Judentum. Ein ganz, ganz schreckliches Gericht. Die Stadt Jerusalem wurde zerstört, der Tempel wurde zerstört, 1 Million Menschen wurden getötet und die ganzen Juden im Reich litten Schaden. Der ganze jüdische Gottesdienst hat aufgehört. Seither, bis zum heutigen Tag, gibt es keinen Tempel, keine Opfer, keinen Gottesdienst. Bis zum heutigen Tag. Das war ein schreckliches Gericht über das Judentum, das gekommen ist. Aber die haben sich fürs Verderben zubereitet. Und Gott hat sich den Heiden zugewandt, den Heidenvölkern. Paulus hat auch immer gesagt, wenn ihr es verwerft, dann wenden wir uns zu den Heiden. Gott hat sie in Langmut getragen. Der Text bitte sagt nicht, dass Gott gewisse Menschen dazu vorherbestimmt hätte, dass sie in die Hölle gehen. Schrecklicher Gedanke. Welch ein Gott und welch ein Gottesbild, dass Gott Menschen von vornherein bestimmt, dass sie in die Hölle gehen. Furchtbarer Gedanke. Das lehrt die Schrift nicht. Die Schrift spricht von einem barmherzigen Gott, der blutet. Der ist barmherzig, der ist mitleidig, der erbarmt sich. Und die Gefäße des Zorns, die trägt er in Geduld, bis er endlich nicht mehr kann, bis er das Gericht schicken muss. Also gerade das Gegenteil, sagt diese Textstelle und sagt die ganze Bibel. Und dann heißt es in Vers 23, dass Gott an den Gefäßen der Barmherzigkeit den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtun darf. Vers 23, und wenn er dieses tat, damit er kennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er im Voraus zu Herrlichkeit bereitete. Die Gefäße der Barmherzigkeit bereitete Gott im Voraus für Herrlichkeit. Nicht zur Herrlichkeit, sondern zu Herrlichkeit, ohne Artikel. Das heißt, er gibt denen, die sich bekehren, nicht nur das Heil, sondern auch Herrlichkeit. Das hat er wollen. Er wollte kennen lassen den Reichtum seiner Herrlichkeit, er wollte kundtun den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, und er gibt denen, die sich bekehren, denen gibt er Herrlichkeit, die bereitet er vor für Herrlichkeit, für Schönheit. Und es geht hier um die zukünftige Herrlichkeit. Der Text sagt nicht, dass Gott sich irgendeine bestimmte Anzahl von Menschen ausgesucht hat, über die er sich erbarmen möchte. Nein, vergessen wir den Zusammenhang nicht. Es geht um die Verwerfung Israels und die Erwählung der Heiden. Und hier sind jetzt die Gefäße der Barmherzigkeit, das sind jetzt die Heiden. Das wird Paulus gerade im nächsten Vers dann sagen. Uns, die er auch gerufen hat, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Heiden. Alle die, von allen Völkern, die sich ihm zuwenden, die sich nicht verhärten. Und es steht hier nicht, dass es hier um eine Bestimmung geht zur Bekehrung, gar nicht. Der Text sagt nicht, dass Gott unbekehrte Menschen im Voraus bestimmt, dass sie sich bekehren sollen. Nein, das sagt der Text nicht. Paulus, das, was Gott denen bereitete, die sich retten lassen werden, das ist Herrlichkeit. Also wenn man Buße tut und zum Messias Ja gesagt hat, dann ist man ein Gefäß der Barmherzigkeit geworden, ein Gefäß, das Gott zubereitet hat zu Herrlichkeit. Und hier ist es wirklich Gott, der es zubereitet. Ja, also bitte, man darf hier nicht in den Vers eine Vorherbestimmung zur Bekehrung oder zum Gläubigwerden hineinlesen. Würde man das tun, dann würde Paulus sich selbst widersprechen. Denn in Kapitel 3 bis 5 hat er so deutlich gesagt, dass der Mensch verantwortlich ist für seine Sünden, dass der Mensch sich bekehren muss und dass die Rettung nur aus Gnaden und durch Glauben ist, aber man muss glauben. Es geht nicht ohne. Und auch später, ein Kapitel später, in Kapitel 10, wird er noch einmal sagen, dass Gottes Hand ausgestreckt ist und dass man diese Hand ergreifen soll. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Jeder, nicht eine bestimmte Anzahl, die Gott vorher bestimmt hat. Paulus widerspricht sich nicht zwischen Kapitel 9 und Kapitel 10. Und das sagt ja auch nicht in Kapitel 9, dass Gott vorher bestimmt hätte, wer sich bekehren darf und wer nicht. Also die Gefäße des Zorns, das sind die Verworfenen, hier in diesem Falle die Israeliten, weil sie den Messias verworfen haben und sich so zum Verderben zubereitet haben. Das Verderben kam erst 40 Jahre später. 40 Jahre hat Gott gewartet. 40 Jahre. Dann kam das Verderben. Im Jahre 70 nach Christus. Und hier in unserem Fall also ein Israel, das den Messias verworfen hat, ein widersprechendes Volk. Das sind die Gefäße des Zorns. Und die Gefäße der Barmherzigkeit, das sind die, die jetzt sich zu dem Messias gewandt haben. Nicht nur aus den Juden, auch aus den Heiden. Das ist die besondere Botschaft des Paulus an dieser Stelle. Also die einen wurden ausgebrochen aus dem Ölbaum durch den Unglauben und die anderen wurden eingepropft durch den Glauben. Nicht durch Vorherbestimmung. Durch den Glauben wurden sie eingepropft. Das wird Paulus in Kapitel 11 dann noch sagen. Also die Gefäße der Barmherzigkeit sind die Angenommenen in Jesus Christus, die sich dem Messias zugewandt haben. Vers 24, nämlich an uns, die er auch rief. Hier sehen wir es. Nämlich an uns, also Vers 23 lasen wir, die Gefäße der Barmherzigkeit, die er im Voraus zu Herrlichkeit bereitete. Wer sind die? Uns. Also an uns hat er diesen Reichtum seiner Herrlichkeit kundgetan. An uns, die er auch rief, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Heidenvölkern. Wie er auch in Hosea sagt, ich werde ein Nichtvolk mein Volk nennen und die Nichtgeliebte werde ich Geliebte nennen. Und es wird geschehen an dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebenden Gottes genannt werden. Aber über Israel ruft Jesaja aus, wenn auch die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres wäre, nur der Überrest wird gerettet werden. Denn er ist einer, der ein Wort ganz zu Ende führt und so weiter. Also jetzt gehen wir zu dem Text entlang, Vers 24. Uns, die er rief, wir sind die Gefäße der Barmherzigkeit, sagt er. Wir, die Gott gerufen hat und die auf den Ruf natürlich geantwortet haben. Das Antworten heißt in der Bibel Glauben. Wenn Gott ruft, so ist der Mensch eingeladen zu glauben und sogar aufgefordert zu glauben. Der Mensch kann nur dann zu Gott kommen, wenn Gott ihn ruft. Die Heiden dürfen nur dann zu Gott kommen, wenn Gott sie ruft. Und wann ruft er sie? Wenn der Paulus kommt und wenn der Petrus kommt und weiß nicht, wer kommt. Wenn der Mensch kommt und das Evangelium verkündigt, dann ruft Gott. Und wenn heute ein Mensch die Bibel liest, dann ruft Gott, liebe Geschwister. Das ist Gottes Rufen. Oder wenn die Bibel erklärt wird, ein Prediger liest es vor und dann wird es gezeigt, wie man zum Glauben kommt. Dann ruft Gott. Manche meinen, das sind bestimmte heilige Stunden im Leben, wo man irgendwie ein Gefühl im Magen hat, ein prickelndes Gefühl und dann ruft Gott. Nein, Gott ruft die ganze Zeit und sein Ruf ergeht in alle Welt. Lasset euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Das ist Gottes Ruf. Das Evangelium ist Gottes Ruf. Und wenn wir einem Freund das Evangelium sagen, dann ruft Gott durch, wenn du deinem Freund das Evangelium sagst, dann ruft Gott durch dich deinen Freund. Dann ist das der Ruf Gottes. Und wie oft hat Gott uns gerufen? Wie oft haben wir die Botschaft gehört? Also die Tatsache, dass Gott uns Menschen ruft, das ist Gnade. Und wer bekommt diese Gnade? Die ganze Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die ganze Welt hat Gott geliebt, dass er den Ruf ergehen lässt, dass Jesus für alle starb und dass dieses Evangelium an alle Menschen verkündigt wird. Der Herr Jesus hat gesagt, geht hin und verkündigt das Evangelium jeder Kreatur. Also wer ist gerufen? Jede Kreatur. Es ist nicht so, dass Gott nur eine gewisse ausgewählte Schar von Menschen ruft. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Gott möchte, dass alle Menschen bei ihm sind eines Tages. Und wenn Gott das möchte, dann ist das Gnade. Das ist ein Geschenk. Gott könnte auch sagen, nein, ich lasse die Menschen laufen. Ich schicke keinen Paulus und ich schicke keinen Petrus und ich schicke den Herrn Jesus gar nicht, dass er für sie sterben sollte. Es ist Gnade, dass der Herr Jesus starb für uns und es ist Gnade, dass das Evangelium verkündigt wurde und es ist Gnade, dass wir eine Bibel bekommen haben, dass das alles niedergeschrieben wurde und dass wir heute diese herrliche Botschaft haben und dass wir sie annehmen dürfen. Das ist alles Gnade, dass Gott uns überhaupt bei sich haben möchte. Gott hätte uns laufen lassen können. Er hätte das Recht gehabt und er hätte gesagt, wenn die nicht wollen, dann sollen sie laufen. Aber das will er nicht. Er möchte die Menschen retten. Also an uns, die er auch rief, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Heidenvölkern. Wen rief Gott? Alle. Nicht nur die leiblichen Nachkommen Abrahams, sondern alle Menschen aus allen Völkern. Die Tür ist offen. Gott hat auch den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan, heißt es in der Apostelgeschichte. Und sie freuten sich, dass Gott auch den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Und jetzt wird jeder Mensch, der jetzt dieses Evangelium annimmt, wird ein schönes Gefäß. Und Gott wird ihn für die Herrlichkeit, für Herrlichkeit zubereitet. Das heißt, jeder Mensch, auf jedem Menschen, der den Herrn Jesus annimmt, auf den wartet Herrlichkeit. Nicht Zorn, sondern Herrlichkeit. Den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus zu einem ungläubigen Volk, heißt es in Kapitel 10, Vers 21. Das sagt Gott zu Israel. Also auch die Israeliten möchte er rufen, aber sie wollen nicht. Und wer den Beruf annehmen will, den wird Gott Barmherzigkeit erweisen. Jedem. Vers 25, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen. Also hier wird klar, dass das Angebot allen Außenstehenden gilt, all zu denen früher gesagt wurde, die Nichtgeliebte. Hier zitiert der Apostel Paulus einen Vers aus Hosea, Kapitel 2, Vers 25 und dann Kapitel 2, Vers 1. Dort bezieht sich Hosea auf das Israel, das abtrünnig geworden war. Also in Hosea, wenn wir uns ein bisschen, vielleicht erinnern Sie sich, wenn Sie Hosea gelesen haben, dort ist ein abtrünniges Israel. Und Gott ist sehr traurig über Israel. Er fühlt sich wie ein Ehemann, der von seiner Ehefrau betrogen wurde, dessen Frau Unzucht trieb. So fühlt sich Gott. Und Gott zeigt auf, es gibt zwei Arten von Israel im Alten Testament. Es gibt echte Israeliten und es gibt nur äußerliche Israeliten. Es war zeitweise sogar so schlimm, dass nur ein ganz kleiner Teil des Volkes treu blieb und der Großteil des Volkes war abtrünnig geworden, götzendienerisch und von Gott weggegangen sind. Einmal hat Elia gedacht, er sei der Einzige, der übrig geblieben ist. Gott hat gesagt, nein, ich habe noch 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Dieser Überrest war das echte Israel. Die anderen waren nur noch Israel nach dem Namen. Das abtrünnige Israel, zu denen sagt Gott, ihr seid nicht Geliebte und ihr seid nicht mein Volk. Gott lässt sich scheiden, sozusagen. Die anderen waren die Treuen. Und Paulus argumentiert jetzt folgendermaßen. Er sagt, schau doch mal her, liebe Juden, im Alten Testament steht geschrieben, dass die Israeliten durch ihren Unglauben die Teilhabe am Volk Gottes sich verwirkt haben. Und der Prophet Hosea spricht jetzt diese Juden an, dort in Hosea, die Juden, die abtrünnig geworden waren, und sagt, solche, die mein Volk waren, sind nicht mehr mein Volk. Aber dann liest man in Hosea weiter. Und wie steht es in Hosea weiter? Dann ist Gott gnädig und barmherzig. Und was macht er? Der ruft sie zurück. Und er sagt, und ich werde die Nichtgeliebte wieder zur Geliebten machen. Also, das ist die Gnade Gottes. Ich will gerade die, die nicht mein Volk geworden sind, die will ich zu meinem Volk machen. Und jetzt sagt Paulus, jetzt schau da mal her. Wenn Gott zu den ungläubigen Israeliten so gnädig war, dass er die, die nicht sein Volk waren, also die Israeliten, die er zuerst, zu denen er gesagt hat, ich lasse mich scheiden von euch, ihr seid nicht die Geliebte, ja? Ihr seid nicht mein Volk. Wenn er genau zu diesen Juden gesagt hat, ich werde euch wieder annehmen, wie viel mehr wird Gott die Heiden, die auch genauso Nicht-Geliebte sind und genauso ein Nicht-Volk sind, wie viel mehr ist es erlaubt, dass er auch die gnädig, dass er auch denen gnädig ist. Also wenn er die abtrünnigen Juden wieder annimmt, aus Gnade, warum ist es dann außergewöhnlich, dass Gott heute die abtrünnigen Heiden annimmt? Wenn er abtrünnige Juden annimmt, dann sagt ihr, okay, das ist erlaubt. Und wenn er abtrünnige Heiden annimmt, dann sagt ihr, das darf er nicht. Das geht nicht, sagt Paulus. Es ist, wie ihr denkt. Also wenn Juden, die durch ihre Abtrünnigkeit praktisch Heiden geworden sind und Gott hat sie wieder angenommen, dann darf doch Gott heute die Heiden annehmen. Die Heiden sind auch wieder annehmen, wenn sie sich bekehren zum Messias. Dann darf das Heil zu den Heiden gehen. Und das ist die ganze Argumentation in dem ganzen Kapitel. Und Paulus argumentiert und argumentiert und will diesen Juden zeigen, ihr denkt falsch. Gott ist so gnädig und barmherzig. Und was sagt er über Israel? Vers 27. Aber über Israel, ruft Jesaja aus, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird gerettet werden. Also, wenn die Israeliten sich noch und noch so vermehren würden und ein Riesenvolk würden, dass sie so viele sind wie der Sand am Ufer des Meeres, das wird ihnen nicht helfen. Nur der Überrest wird errettet werden. Wer ist der Überrest? Das sind die Treuen. Wie wird man treu? Man wird dann treu, wenn der Messias kommt, dass man den Messias annimmt und nicht verwirft. Nur der Überrest, das heißt nur die, die den Messias annehmen, nur die werden gerettet werden. Denn Gott ist einer, der ein Wort ganz zu Ende führt. Also Gott wird einmal ganze Sache machen. Der eine Sache rasch erledigt in Gerechtigkeit, weil der Herr wird eine rasch erledigte Sache auf der Erde tun. Eine ganze Sache. Das Gericht wird kommen. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Vers 30. Was werden wir also sagen? Jetzt wird der Sack zusammengebunden. Jetzt kommt der Schlussstrich. Und jetzt ist gut, wenn wir jetzt verstehen, wie Paulus argumentiert, dann wird alles klar. Also, was werden wir sagen? Die von den Völkern, von den Heidenvölkern, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, die erlangten Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Die Israeliten, die wollten gerecht werden, oder? Gute Werke tun, Gesetz erfüllen, und dann hat Gott ihnen das Gesetz gegeben. Und was haben sie gemacht? Doch bevor sie es schriftlich hatten, haben sie es schon gebrochen. Das goldene Kalb war schon da, bevor sie es schriftlich in der Hand hatten. Also, aber die Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, diese Heidenvölker da rundherum, denen wird das Evangelium verkündigt. Und was geschah? Der Cornelius und viele andere, die kamen zum Glauben. Und sie nahmen die Gnade Gottes an. Und sie haben die Gerechtigkeit bekommen, aber aus Glauben, aus Gnade, nicht aus Werken. Vers 31, aber Israel, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, gelangte nicht zum Gesetz der Gerechtigkeit. Das heißt, es gelangte nicht zu dieser Gerechtigkeit, die das Gesetz verlangte. Israel strebte danach aus eigener Kraft und kam dort aber nicht an. Und als der Messias kam, dann wollten sie den Messias nicht haben. Warum? Ja, weil der sagt, man wird als gnadengerecht. Wir wollen aber nicht als gnadengerecht werden. Wir wollen Werke tun. Sagt Paulus, das geht nicht so. Ja, aber wir stammen von Abraham ab. Das hilft euch nichts. Ja, aber wir haben das Gebot gehalten und die Gesetze. Und die Heiden haben keine Gesetze. Das hilft euch auch nichts. In Wirklichkeit habt ihr nämlich das Gebot gar nicht gehalten. Oder jeder Mensch ist Sünder. Weshalb, also Israel, Vers 31, Israel, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, gelangte nicht zum Gesetz der Gerechtigkeit. Weshalb nicht? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Gesetzeswerken. Hier haben wir es. Die wollten unbedingt Gesetzeswerke tun. Und da sagt der Apostel Paulus, so geht es aber nicht. So wird man nicht gerecht. Sie wollten nicht den Weg des Glaubens gehen, denn sie stießen sich an den Stein des Stolperns. Der Stein des Stolperns, der hieß Jesus Christus. So wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Stolperns und einen Felsen des Ärgernisses und des Anstoßens, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also Jesus Christus ist dieser Stein, und sie wollten nicht an ihn glauben. Damit ist der Sack zusammengebunden. Damit ist alles klar. Vielleicht haben einige noch Fragen, sagen, das ist nicht klar. Also, ist jetzt etwas nicht klar aus Römer 9? Wir wollen uns noch ein bisschen jetzt Zeit nehmen, wenn Fragen sind. Ich möchte, dass wir, und wir wollen wirklich den Text sprechen lassen, aus dem Text heraus lehren und nicht irgendwie das in den Text hineinlegen. Also sind dazu jetzt Fragen oder sind vielleicht Einwände da, dass man sagt, ja, aber das verstehe ich nicht oder das kann nicht so und so sein. Ja, da ist glaube ich ein Stein, oder? Und da stießen sie dran, und wenn man mit dem Fuß an den Stein stößt, dann fällt man hin. Und die Israeliten, denen war dieser Stein ein Ärgernis. Und sie haben sich dran gestoßen. Sie sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass man einfach durch Gnade gerettet wird. Wir wollen durch Werke gerechtfertigt werden. Wir wollen die Werke, die Gesetzeswerke tun. Und wenn man die Gesetzeswerke tut, dann wird man gerecht. Ja? Keiner hat es geschafft. Keiner tut das Gesetz, sagt der Herr Jesus zu den Juden in Johannes 7. Keiner von euch tut das Gesetz. Zu den besten Pharisäern und Schriftgelehrten hat er damals gesprochen. So wurde Jesus der Stein des Anstoßens, also der Stolperstein. Wie ist er das geworden? Dadurch, dass er für die Israeliten starb und dann die Botschaft verkündigte, dass man nur durch Gnade gerettet wird. Diese Botschaft vom Kreuz war für die Juden ein Ärgernis. Das Wort vom Kreuz ist für die Griechen eine Torheit und für die Juden ein Ärgernis. Nein, das kann nicht sein. Da stießen sie sich dran. Die Tatsache, dass Jesus für die Sünden stirbt und dass man aus Gnade allein gerettet wird. Ich weiß es, weil ich habe auch so gedacht, als Katholik. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass Jesus Christus mir einfach so meine Sünden vergibt. Einfach so, ohne dass ich irgendetwas tun muss. Und als ich dann die Gnade erkannte, das war so was Schönes. Ich las die Worte aus Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und dann Vers 24, und ich wollte heulen, als ich das sah. Und als ich das gelesen habe. Und sie werden umsonst gerechtfertigt, geschenkweise gerechtfertigt, durch die Gnade, die durch Jesus Christus, durch die Erlösung in Christus Jesus. Kostenlos. Die Gnade anzunehmen, das kostet Demut. Und das wollten die Juden nicht. Und dass sie dann erfuhren, dass die Heiden noch dazu, die Heiden aus Gnaden das Evangelium und die Gotteskindschaft bekommen und alle israelitischen Verheißungen bekommen, aus Gnade, das war ein Riesenanstoß. Das kann nicht sein, sagten sie, das darf nicht sein. Und Paulus argumentiert und zeigt doch, wenn Gott sich entscheidet, barmherzig zu sein, dann darf er das tun. Ich weiß nicht, ob das klar ist wegen Pharao, die Verhärtung des Pharaos. Manche meinen, ich habe schon Leute gehört, die haben mir gesagt, aber das stimmt doch gar nicht, denn im zweiten Buch Mose steht doch schon vorher, dass Gott gesagt hat, ich werde den Pharao verhärten. Also in 2. Mose 7, in 2. Mose 3, Vers 19, hat Gott schon vorausgesagt, dass Pharao nicht hören wird. Das spricht Gott zu Mose. Ja? In 2. Mose 3, Vers 19. Aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird und auch nicht durch eine starke Hand. Gott weiß es wohl. Aber bitte, wenn Gott es weiß, dann heißt es nicht, dass Gott es vorausbestimmt hat. Also Gott wusste, Kapitel 3, Vers 19, schon bevor alles anfing, hat Gott dem Mose gesagt, Mose, ich weiß es. Ich weiß, dass Gott euch, dass der Pharao euch nicht ziehen lassen wird. Und in Kapitel 7, Vers 13 lesen wir, und das Herz des Pharaos war hart und er hörte nicht auf sie, auf Mose und Aaron, so wie der Herr geredet hatte. Der Herr hat es schon vorausgewusst. Der Pharao war hart. Und der Herr sagte zu Mose, das Herz des Pharaos ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Jetzt ist die Frage, hat Gott ihn schon vorher verstockt bei der ersten Verhärtung, bei dem ersten Ungehorsam? War das Gott oder war das der Pharao, der sich verstockt hat? Nun, da müssen wir weiterlesen. Und wenn wir weiterlesen, merken wir, dass bis zur sechsten Plage ist es Pharao, der verantwortlich gemacht wird dafür, dass er die Israeliten nicht ziehen lässt und Gott straft ihn. Ab der sechsten Plage, also vor Beginn der siebten Plage, sagt Gott zu Pharao, jetzt hätte ich dich töten können, jetzt reicht's. Und ab jetzt verstockt der Herr das Herz des Pharao. Also sechsmal durch Pharao und die restliche Zeit durch Gott. Und wenn Gott das schon vorher gewusst hat, dann hat er es vorher gewusst, aber er hat es nicht vorher so bestimmt. Das ist ein Riesenunterschied. Dass es vorher gewusst hat. Wie war das, die Frage, wie war das mit Judas? Bei Judas hat Gott auch vorher gewusst, wie es kommen wird. Genau, der Herr Jesus hat es vorher gewusst und Gott hat es vorher gewusst. Aber genau dasselbe wie bei Pharao. Der Judas war nicht vorher bestimmt. Wenn Gott etwas vorher weiß, dann darf er sich das notieren, oder? Darf er sich das notieren? Ich darf mir auch was notieren, wenn ich was vorher weiß. Und Gott hat sich das notiert. Und als es dann eingetroffen ist, zeigt Gott, schau, ich habe es vorher gewusst, kannst nachlesen. Aber es ist nicht so, dass Gott von vornherein bestimmt hat, ja, der arme Judas, der kann nicht selber, ist nicht selber schuld. Im Gegenteil, der Herr ist dem Judas nachgegangen. der Judas wurde vom Herrn freundlich behandelt. Bis zum Schluss verrätst du den Menschen so mit einem Kuss? Willst du das wirklich tun, was du vorhast? Vorher hat er noch gesagt, der Herr Jesus zu ihm gesagt hat, hat der Jesus noch zu ihm gesagt, was du tun willst, das tue schnell. Wenn du es, dann tu es. Und dann heißt es, und der Satan, Satan fuhr in das Herz, fuhr in sein Herz. Ja. Jetzt wird er, jetzt gehorcht er dem Befehl des Satan. Aber nicht dem es vorher bestimmt ist. Wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn überliefert wird, ja, aber nicht im Sinn, aber steht nicht im Text, wehe dem, dem es vorherbestimmt ist. Das steht nicht. Also der Herr warnt sogar, eben gerade an dieser Stelle, warnt der Herr Jesus, dass dem eine schlimme Strafe, dass der eine schlimme Strafe bekommen wird. Aber der Judas hat sich das ganz bewusst hat sich Judas entschieden, das zu tun. Vers Johannes 6, Vers 70. Johannes 6, Vers 70. Jesus antwortete zu den Aposteln, ja, zu den Jüngern: Erwählte ich nicht euch die 12? Und einer von euch ist ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn ausliefern. Er war einer von den 12. Gott hat sich 12 Jünger erwählt. Und einer von den 12 Jüngern, die der Herr sich erwählt hat, nämlich erwählt für einen Dienst, oder? Einer von diesen 12 war zu dem Zeitpunkt, als Jesus hier redete, das war im dritten Jahr seiner Wirksamkeit, einer von ihnen, von dem musste der Herr Jesus sagen, einer von euch ist ein Teufel. Das war Judas. Von diesem wusste Gott es voraus. Der sollte ihn ausliefern. Aber wir dürfen nicht etwas hineinlesen, was im Text nicht steht. Im Text steht nicht, dieser war vorherbestimmt, dass er Jesus ausliefern sollte. Das steht nicht so da. Sondern dieser war es, von dem Gott es vorher wusste, dass er Jesus ausliefern sollte. Ausliefern würde, ja, in dem Sinne. Also, Vers Lukas 22, Vers 20. Lukas 22, Vers 20. Vers 21. Beim Abendmahl. Da waren sie zusammen. Lukas 22, Vers 21. Siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Und in der Tat, der Sohn des Menschen geht hin, demgemäß, das bestimmt ist. Also für Jesus war es bestimmt, klar? Jesus war bestimmt, dass er hingehen sollte und sterben sollte. Doch wehe jenem Menschen, durch den er ausgeliefert wird. Hier wird ein Wehe ausgesprochen über den Verräter. Aber vom Verräter steht nicht, dass es ihm bestimmt ist, dass er den Herrn Jesus verraten muss. Dem Herrn Jesus war es bestimmt, dass er sterben wird. Das war wirklich ihm bestimmt. Gott hat das so gewollt und das war der Plan. Und der Herr Jesus kam auf die Erde genau mit diesem Plan. Aber der Judas wurde nicht in der Welt geboren mit diesem Plan, dass er jetzt den Herrn Jesus ausliefern sollte. Das geschah in den Herzen des Judas, dass es so weit kommen sollte. Und der Herr Jesus behandelt den Judas wie die Jünger, wie die anderen Jünger. Und es war kein Unterschied. Der Herr liebt ihn bis zuletzt. Da waren sie beim Abendmahl. Johannes 13 berichtet, dann taucht der Herr den Bissen in das Brot bei diesem Abendmahl, wie der Gastgeber das machte, dem Ehrengast gibt man den ersten Bissen. Und da taucht Jesus den Bissen in die Sauce, Bissen Brot in die Sauce. Und er gibt ihm den Judas. Judas, du bist mein Ehrengast. Willst du nicht mein Freund werden? Willst du dir es nicht nochmals überlegen? Das war die Geste. Und was war dann? Der mit mir das Brot isst, der tritt mich mit Füßen. Der mit mir das Brot isst, der mit dem ich herzliche Gemeinschaft habe, der tritt mich mit Füßen. Mit Füßen treten kann man so oder so, mit dem Spitz nach oben oder mit der Ferse nach oben. Aber dann hieß es, der hat seine Ferse gegen mich aufgehoben. Und wenn man die Ferse aufhebt, probieren Sie das mal. Gehen Sie und heben Sie die Ferse auf und treten Sie jemanden. In welche Richtung schauen Sie? Wenn ich die Ferse aufhebe, von hinten, das heißt hinterrücks, heuchlerisch. Judas war nicht bestimmt, dass er den Herrn Jesus ausliefert. Judas war genauso ein Schaf, wie die anderen Jünger ein Schaf waren. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Die Schafe waren die Apostel. Die werden in Matthäus 10 aufgeführt und der Judas, sein Name steht auch dabei. Alle 12 werden dort aufgeführt. Und da sagt Herr Jesus, ich sende euch, all die 12, die er da aufführt mit Namen. Matthäus 10, Vers 4. Ich sende euch mitten unter die Wölfe. Sie sind die Schafe. Der Judas war kein Wolf von Anfang an. Der war ein Schaf. Aber dann mittlerweile, mit der Zeit, wurde er ein Wolf. Ein Gegner. Ein Verräter. Sind noch Fragen? Ja, es ist tatsächlich so. Wir haben, entweder sagen wir Ja zu Jesus Christus oder wir sagen Ja zu dem Feind. Und wenn wir Christen geworden sind, Kolosser 1, Vers 13. Dann hat uns der Herr befreit aus der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Der Herr befreit uns aus der Macht der Finsternis. Und auch Paulus sprach davon in Apostelgeschichte 26, Vers 18, zu öffnen ihre Augen, dass sie umkehren von der Finsternis zum Licht und aus der Obrigkeit des Satans zu Gott. Also auch hier, Apostelgeschichte 26, 18, der Mensch, der nicht gerettet ist, ist in der Macht Satans. Sobald er sich zu Christus wendet, kommt eine höhere Macht und nimmt uns heraus aus der Obrigkeit der Finsternis, aus der Obrigkeit Satans. Und dann ist es wichtig, dass wir unser Vertrauen weiterhin auf Christus setzen und dass wir ein Ja haben weiterhin zu den Wegen Christi. Und dass wir das ernst nehmen, das ist ganz klar. Dann erleben wir auch die Kraft dieses Christus. Würden wir einfach sagen, ah, ist ja eh alles egal und ich kann jetzt leben, wie ich will, dann begebe ich mich wieder zurück, ja. Dann wird das Fleisch, das Fleischliche, wird dann die Oberhand gewinnen und mehr werde ich dann auf die andere Seite gezogen. Aber Jesus Christus, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze, dann werde ich seine Kraft erleben. Da ist ja immer die Frage mit dem freien Willen. Wir haben von Gott die Entscheidung, der Mensch ist ein Entscheidungswesen, das heißt, Gott gibt den Menschen die Entscheidungsnotwendigkeit. Das heißt, jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, hat die Notwendigkeit, sich zu entscheiden. Das geschah schon heute. Heute haben sie schon mindestens 100 Entscheidungen getroffen. Die erste Entscheidung war wahrscheinlich die, sollte ich jetzt aus dem Bett aufstehen oder sollte ich liegen bleiben? Und sie waren gezwungen, sich entscheiden zu müssen. Also sie waren gezwungen, sich zu entscheiden. Es gab keine dritte Möglichkeit, stellen Sie sich das mal vor, keine Möglichkeit, dieser Entscheidung davonzulaufen. Jeder musste sich entscheiden, bleibe ich liegen oder stehe ich auf? Keine dritte Möglichkeit. Und ich weiß, dass sich alle entschieden haben, aufzustehen, denn sonst würden sie heute nicht hier sitzen. Oder jetzt in diesem Moment nicht hier sitzen. Aber das war eine Entscheidung. Und sie mussten sich entscheiden. Und als sie sich zum Frühstückstisch setzten, dann mussten sie sich entscheiden, esse ich oder esse ich nicht. Es gab keine dritte Möglichkeit. Der Mensch ist ein Entscheidungswesen. Er ist viele, viele Male am Tag ist er gezwungen, sich zu entscheiden. Und im Geistlichen ist es genauso. Der Mensch ist gezwungen, sich zu entscheiden. Lebe ich mit Gott oder nicht? Gehorche ich oder gehorche ich nicht? Adam steht vor dem Baum der Erkenntnis. Die Eva lädt ihn ein, er soll auch essen. Und jetzt war für Adam die Frage, esse ich oder esse ich nicht? Der konnte nicht zu Gott gehen und sagen, ach Herr, könntest du nicht für mich entscheiden? Mach du das für mich. Gott sagt, nein, da kann ich dir nicht helfen. Ob du mir gehorchst oder nicht, das musst du entscheiden. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Und Adam entschied sich. Er entschied sich für Ungehorsam. Und jetzt, seitdem Adam gesündigt hat, haben wir in uns eine Kraft, die zieht uns zum Sündigen hin. Die Bibel nennt diese Kraft Sünde. Nicht Sünden, sondern Sünde. In Römer Kapitel 7. Wir haben in uns eine Sünde in unserem Fleisch, in unserem diesseitigen Wesen, haben wir eine Kraft, das ist wie ein Kraftgesetz. Also hier habe ich so einen Stick, wenn ich den auslasse, dann fällt der auf den Tisch. Und das kann ich immer wieder wiederholen, das wird immer wieder passieren. Und die Wissenschaftler haben gesagt, das ist ein Gesetz. Man nennt dieses Gesetz das Schwerkraftgesetz. Diese Kraft zieht es nach unten. Dieses Schwerkraftgesetz zieht schwere Ding nach unten, bis es aufgehalten wird, ja. Und ein Kraftgesetz, so wie das Schwerkraftgesetz ein Kraftgesetz ist, so ist die Sünde ein Kraftgesetz. Das heißt, wir haben ein Wesen, das hat ein Kraftgesetz in sich, das heißt, uns zieht zum Sündigen. Aber ob wir jetzt wirklich sündigen, das müssen wir entscheiden. Das heißt, Gott überlässt auch nach dem Sündenfall den Menschen immer noch die Entscheidung, willst du deinem Kraftgesetz gehorchen, also willst du nachgeben, oder willst du sagen, nein. Und der Mensch wird jetzt gefragt, möchtest du eine neue Kraft haben? Der Mensch stellt fest, dass diese Kraft, die ist so stark, oder? Und es zieht ihn immer wieder zum Sündigen. Und jetzt sagt Gott, ich habe einen Vorschlag. Ich gebe dir eine andere Kraft. Diese Kraft heißt Hebekraft. Hebekraft heißt, das ist eine andere Kraft. Hier zum Beispiel haben wir zwei Kräfte. Der Stick will nach unten, aber da gibt es eine andere Kraft, die hebt ihn nach oben. Und er kann nicht runter. Der will zwar, das Gesetz der Schwerkraft möchte unbedingt nach unten, aber es gibt ein stärkeres Kraftgesetz, das ist das Kraft der Hebe, die Hebekraft meiner Hand. Die ist stärker und er kann nicht nach unten. Und wenn ein Mensch Christ wird, also Gott bietet den Menschen es an und sagt, ich gebe dir die Kraft. Willst du sie haben? Jetzt muss ich wieder entscheiden. Will ich die Kraft von dem Herrn Jesus? Wenn ich zu Jesus Christus Ja sage, dann kommt der Herr Jesus Christus in mein Leben, dann gibt es in meinem Leben zwei Kräfte. Das Schwerkraftgesetz der Sünde, das Kraftgesetz der Sünde, das mich nach unten zieht, und das Hebekraftgesetz des Heiligen Geistes, das mich nach oben hält. Und jetzt ist die Frage, will ich das? Und wenn ich Jesus annehme, kommt die zweite Kraft in mein Leben. Jetzt habe ich zwei Kräfte, seit ich den Herrn Jesus angenommen habe, habe ich eine Kraft in mir, das ist die Kraft des Herrn Jesus, und ich darf jetzt vertrauen, Herr Jesus, ich brauche dich, ich möchte nicht sündigen, und ich sage Ja zu dir und ich sage Nein zum Sündigen. Und dann werde ich erleben, dass die Kraft da ist, weil der Herr Jesus in mir wohnt. Und so muss ich also jetzt nicht sündigen, ich muss nicht dem nachgeben. Und jedem Menschen auf der Welt wird das angeboten. Das Evangelium ist gerade dazu da, um uns diese Kraft zu vermitteln. Und dann muss ich nicht mehr sündigen. Aber wir sehen aus dem Ganzen, der Mensch ist sein ganzes Leben ein Entscheidungswesen. Und er muss immer wieder entscheiden, auch der Christ. Nachdem er den Herrn Jesus angenommen hat, muss wieder entscheiden. Werde ich heute trotzdem sündigen, obwohl der Herr Jesus in mir wohnt? Oder werde ich auf den Herrn Jesus vertrauen? Werde ich mit ihm leben? Jeden Tag. Und der Herr wird uns auch weiterführen und wird uns halten und wird uns stärken. Aber ich will nur zeigen, der Mensch ist ein Entscheidungswesen. Und das sagt die Schrift an vielen Stellen, zeigt das die Schrift. Und die wichtigste Entscheidung, die der Mensch tun muss, ist die Entscheidung, dass er den Herrn Jesus Christus annimmt, als seinen persönlichen Erlöser. Dass der Herr in sein Leben kommt. Ja, jetzt sind da noch Fragen? Ist noch eine Frage da?
Nochmal zu Judas zurück. Aber in Geschichte 1, da heißt es, dass Petrus, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas. Das heißt, die Voraussetzung und Voraussage war jetzt aber nicht da. Ich gehe jetzt vielleicht vergleichbar. Jesaja prophezeit und sagt, Kyrus, mein Knecht, steht da. Und in Kyrus gibt es nämlich, der kommt ja erst 100 oder 200 Jahre später.
Ja. Ja, der Kyrus. Das stimmt, ja. Danke für diesen Hinweis. Also Kyrus wurde namentlich vorausgesagt, dass er kommen wird. Bei Judas steht nicht, sein Name steht nicht. Also in dem Sinn, Gott hat es zwar vorher gewusst, wie es kommen wird, aber er hat es uns verschwiegen, wer das sein wird. Und es ist nicht vorher bestimmt. Das ist auch ganz wichtig. Es ist vorher gewusst. Und da hat er nicht mal den Namen gesagt, wer. Aber das Wichtigste ist, dass es nicht vorher bestimmt ist. Was Gott vorher weiß, das ist nicht notwendigerweise vorher bestimmt. Ja. Wenn ein Mann von der, von der Wettervorhersage und sagt, morgen wird die Sonne wieder nicht scheinen, ja, dann hat er das vorher gesagt. Aber er hat es nicht vorher bestimmt, er hat nämlich gar nicht die Macht, die Wolken zu schieben. Ja. Also vorhersagen heißt nicht vorher bestimmen. Ja. Dann wollen wir hier schließen, heute Abend. Morgen möchte ich gerne ein Kapitel mit uns betrachten, Johannes 6. Dort geht es um die Frage, in Johannes 6 haben wir einige Verse, die oft Kopfzerbrechen bereiten. Zum Beispiel der Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich sandte, ihn ziehe. Ja, und gibt es noch zwei, drei andere Verse, auf die ich hier eingehen möchte. Und wir werden auch noch schauen, welche Fragen dann noch vorhanden sind, dass wir dieses Thema dann vielleicht abrunden können morgen. Wir schauen, je nachdem, wie viele Fragen noch vorhanden sind. Also wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auch gerne noch. Und wenn Sie möchten, dass wir zu einem gewissen Bibelvers noch etwas sagen. Ich hätte auch gerne noch was zu 1. Petrus 1, Vers 1 gesagt. Vielleicht können wir das auch morgen dann machen. Dann schließen wir hier ab mit Gebet. Stehen dazu auf.